Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Jo, hallo und ciao zusammen an einem regnerischen, grusigen, fast schon winterhaften Samstagnachmittag. Wir haben eine neue Folge am Start, aber schließlich haben wir eine Sommer voll Musik hinter uns. Ich würde gerne mal ein ganz bisschen bei euch reinhören. Was ist so ein bisschen auf euren Plattenteller rumgeschwirrt? Bäumli?
Also bei mir dreht ja neuerdings tatsächlich auch etwas auf dem Plattenteller, weil ich einen Plattenspieler mir wieder zu da habe. Und das, nachdem ich das etwa 30 Jahre nicht mehr hatte und alle Platten entsorgt habe. Also da dreht es wieder. Das ist ein sehr teures Hobby, habe ich mir feststellen, weil alles, was ich mal verschenkt habe oder verscherbelt oder sonst, das muss ich jetzt nochmal kaufen.
Was habe ich so gelost diesen Sommer? Ich bin ja eher der Typ, wenn ich jetzt gerade eine Band gut finde, dann bleibe ich dort irgendwie auch bei dieser Band irgendwie stecken. Das heisst, ich tue die ganze Diskografie durchsichtig los und das kann dann mehrere Wochen bis Monate sogar dauern. Fragt mal meine Familie. Auf jeden Fall, ich bin im Juli ins Z7 pilgert und zwar mit unter Null Erwartungen ans The Cult Konzert. Eigentlich mehr aus nostalgischen Gründen, aber hey, hallo, die Band war wirklich super geil an dem Abend. Und ich bin heim und habe gemerkt, hey, eigentlich habe ich nach dem Album The Sonic Temple von The Cult aufgehört, die Band zu hören. Habe gesehen, da gibt es noch ganz, ganz viele CDs, die nachher gekommen sind. Die vorher habe ich ja kennt. Und die habe ich dann angefangen, von oben nach unten, von hinten nach vorne zu hören und bin immer noch dran. Ja. Und das ist aber dann mal kurzfristig durchbrochen worden, die Manie, weil es gibt auf YouTube einen Channel, der heisst Metal School und den finde ich mega, mega cool. Und der Typ dort, der stellt alle paar Monate eine Band vor, macht das auf witzige Art und sehr informative Art und in der letzten oder vorletzten Folge hat er Testament vorgestellt und da habe ich gemerkt, hey shit, die sind ja wirklich obergeil gewesen, ich habe das irgendwie völlig verdrängt, in den 80er und den 90er super geile Alben rausgebracht, aber auch in den Nullerjahren Platten, die ich konnte entdecken, neu. Ja, das ist so etwa das gewesen, was ich den Sommer gemacht habe. Und ihr?
Ja, ich habe ganz viele verschiedene Sachen gehört, wie ich das eigentlich immer mache. Was ist mir speziell aufgefallen in letzter Zeit? Also, ich habe viel die neue Nick Cave-Platte gehört, Wild God. Finde sie eigentlich sehr schön, sehr gute Platte. Und freue mich sehr aufs Konzert, das ja dann ist im Oktober.
22.
Oktober, genau. Aber wenn wir auf Metal gehen, dann würde ich gerne zwei Platten empfehlen, eher unbekanntere Sachen. Das eine ist so eine Extreme-Metal-Band aus Neuseeland und die heissen Ulcerate. Das ist sehr, sehr technisch, ziemlich extreme Musik, aber sehr atmosphärisch und ich finde es einfach wirklich sehr, sehr gut. Und die Platte hat einen wunderschönen Namen und das ist dann sehr metalmäßig. Die Platte heisst Cutting the Throat of God.
Schön, schön. Schönes Motto.
Also mit 15 hat mich das wahrscheinlich echt beeindruckt, so einen Titel.
Also mich beeindruckt es immer noch.
Also, ja, ich denke, ja, wenn man kopflastige Musik nicht gerne hat, dann ist es schwierig. Also, ich glaube, wenig auf die Bäume.
Aha.
Und mehr für den Fran in dieser Runde heute, ja. Habe ich das Gefühl. Ja.
Was genau für einen Ruf habe ich in dem Podcast mittlerweile? Ja, so der Einfache da.
Nein. Aber nicht so das steril kopflastige. Weil es hat ein bisschen beides. Es hat ein bisschen etwas Steriles und es hat aber auch etwas sehr. Düsters und Flächiges, was ich sehr mag, dran nehmen. Und eine andere Band, die ich los, und ich kenne niemanden, was sonst los irgendwie. Also ja, das ist eine Band, die heisst Huntsman. Und die sind ein bisschen schwieriger zu beschreiben, weil sie mischen einiges an Stil. Es sind drei, also sie haben einen Sänger und zwei weitere, die auch singen. Und sie können wirklich sehr schön in Key singen. Und sie sind ein bisschen eine Mischung aus vielen Metal-Stilen, würde ich sagen. Schwierig zu beschreiben. Ich kann es einfach nur empfehlen, dass man reinlässt. Und die Platte heisst The Dry Land.
Okay. Ich habe schon lange mal ein bisschen mehr wissen über Iggy Pop. Und es gibt eine super Biografie, die heisst Open Up and Bleed. Und dann gibt es auch längstens total vergriffene Autobiografie von ihm, wo I Need More heisst, von 1982. Das sind dann mehr so Aphorismen oder einfach so kurze eigene Geschichten. Okay, aber damit habe ich noch nicht gesagt, was ich gelost habe. natürlich habe ich dann in dem Zug alles nochmal gelost. Stooges und das ganze Solo-Opus vom Iggy Pop, wo nicht alles gleich gut ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und dass der Iggy Pop natürlich extrem einflussreich war auf vieles, was nachher gekommen ist, ist ja, glaube ich, auch klar. Also sicher auch einen Einfluss hat es auf das, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar auch ein bisschen aus aktuellem Anlass haben wir beschlossen, wir möchten heute eine Folge machen über die Band Jane's Addiction. Und ich weiss, dass beim Bäumli da jetzt der Puls gerade am steigen ist, weil das kann man, glaube ich, verraten. Sicher eine von seinen Top-Lieblingsbands. Und ich glaube auch, dass ich damals zu einem guten Teil meine Kenntnis von Jane's Addiction vertieft habe wegen deinem Fandom bei ihm. Wann bist du zum ersten Mal in deinem Leben mit dieser Band in Kontakt gekommen?
Früher hat es die Rockfabrik in Kehl gegeben. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, du vielleicht.
Ja, ja, ein paar Mal.
Genau. Und wir sind auf dem Heimweg, zur Nacht um irgendwann. Und Caroline Brogli war die Fahrerin auf dem Heimweg von Kehl und macht eine Kassette rein. Alle so ein bisschen halb am Pennen hinten. Und ich habe irgendwie gerade mal schnell die Welt nicht mehr begriffen, ab dem, was jetzt da läuft. Und gesagt, hey, was ist denn das? Das ist ja mega geil. Und dann habe ich gesagt, hey, Jane's Addiction, das habe ich in L.A. entdeckt. Und du kannst die Kassette mal auslehnen, wenn du willst. Ich habe dann die nachher heimgenommen. Das ist auch wieder so ein Artefakt, das ich nie zurückgegeben habe.
Kennen wir gar nicht.
Kennen wir gar nicht von mir. Ja. Das war eigentlich der erste Moment gewesen. Das war im 89. Und ein Dreivierteljahr später schon so unglaubliche endlose Jane's Addiction-Fan war, weil ich bin dann auf New York und habe eigentlich mein gesamtes Ferienbudget ausgegeben für Bootlegs und Post und T-Shirts und alles Mögliche, was ich da gefunden habe über Jane's Addiction.
Okay. Philipp?
Das ist eigentlich noch speziell. Also ich habe sie eigentlich mehr indirekt auch kennengelernt. 89 ist The Real Thing rausgekommen von Faith No More, ja. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Also die Platte habe ich endlos gelesen damals. Es ist ein bisschen so auch, wie soll ich sagen, von dem ganz fest nur Metal-losen, oder? Hat es bei mir geöffnet, so in den so 88, 89 rum. Und Faith No More war eine der ersten Bands, die dort quasi in mein Leben getreten sind, weil sie ja jetzt auch geöffnet haben, stilistisch für mich. Und irgendwann habe ich geschwärmt von der Faith No More-Platten und so. Und er hat dann gemeint, ja, ja, ist gut, aber ja, er kennt noch eine andere Band, die er auch sehr gut findet. Und die hat eben Jane's Addiction geheissen. Und das war dann die erste Platte noch gewesen, also Nothing Shocking, ja. Und ich habe das dann auch auf einem Kassettchen, glaub, bekommen. Und habe es die ersten paar Mal gelost und irgendwie dachte, ja, ich weiss nicht so recht. Bin ich noch nicht ganz parat gewesen. Und dann, wo dann Ritual rausgekommen ist, also die zwei Platten, irgendwie hat es dann total gezündet. Und zwar beide aufs Mal, auf einmal, ja. Also ich habe wieder Anlauf gebraucht, bis ich es quasi begriffen habe, in dem doch zarten Alter von 19 oder 20 Jahren, ja. Es ist einen Moment gegangen, bis quasi meine Ohren oder mein Verstand oder was auch immer das zugelassen hat, dass das wirklich gezündet hat, ja.
Also beim 91 mit einer Basler Band, wo ich eingesprungen bin, eigentlich mehr oder weniger zum ersten Mal auf einer Deutschland-Tour gesehen, ist ein Trio gesehen, der Bassist ist Italiener gesehen und hat irgendwann eine Kassette eingelegt und das ist Jane's Addiction gesehen und ich habe es so von hinten nur so halb mitgekriegt und habe gedacht, das klingt extrem hippie-mässig für 91. Und habe es ja episch gefunden, also nicht ohne Interesse, aber es hat nicht gerade irgendwie eingeschnappt bei mir. Und es war dann erst später, gewesen, wo ich mehr mit dir habe, was zu tun habe, wo irgendwie klar ist, wie wichtig die für dich sind. Und ich dann irgendwann mal Ritual gesehen habe in einem Plattenladen und dann die CD gekauft habe und dann noch ist es relativ schnell klar geworden, um was es bei ihnen geht. Also vielleicht kann man jetzt gerade ganz geschwind erklären, was der aktuelle Anlass ist. Also erstens einmal hat die Originalbesetzung, wenn ich nicht falsch liege, zum ersten Mal seit der ersten Auflösung im 91 überhaupt eine Tournee gemacht. Und was wirklich das Spezielle war, ist, dass sie unglaublicherweise innerhalb von 4 Tagen, nein, drei Tagen in der Schweiz gespielt haben. Und zwar war das am 8. Juni in Lausanne und am 10. Juni in Zürich. Und die beiden Konzerte haben uns beide nicht entgehen. Bäumli, du bist dazugestossen, Philipp, in Zürich. Und was jetzt der quasi noch aktuellere Anlass ist, ist, dass sie dann auf Tournee gewesen sind in Amerika, an der Ostküste. Und dann, wenn es mir recht ist, am 13. September der Perry Farrell, der Sänger, auf den Gitarrist David Navarro losgegangen ist, mitten im Konzert. Und ihm eins abgedruckt hat. Und im Nachgang so ein Chaos entstanden ist, dass die Band beschlossen hat, die Tournee abzubrechen. Und Vermutungen liegen nach, dass das jetzt quasi wirklich die letzten Zuckungen gewesen sind von dieser grossartigen Band. Und wegen dem besteht eigentlich jetzt Anlass, ein Special zu machen über die Band. Vielleicht können wir mal ganz kurz die Geschichte anschauen von dieser Band, die Anfänge. Also, wir haben hier Perry Farrell, der eigentlich Perez Bernstein heisst und in New York City auf die Welt kam am 29. März 1959 und aus diversen Gründen an die Westküste gezogen ist. Und eigentlich sehr spät zur Musik gekommen ist und auch eigentlich, wie er sagt, erst mit 21 hat er von singen. Also quasi erst dann entdeckt hat, dass er ein Entertainer-Talent hat und ein Gesangstalent und dass er fasziniert ist von den Möglichkeiten, auf einer Bühne zu stehen. Er hat dann in den Mid-80ern auf eine Band gegründet, die Psycom oder Psycom, ich weiss nicht, wie man ihm sagt, gegründet hat. Und das ist noch ganz stark so im Vein von der typische 80er-Wave- oder Post-Wave-Bands à la Joy Division, Bauhaus, einstürzende Neubauten. Die Band hat sich aufgelöst, weil der Perry Farrell der Eric Avery getroffen hat und dann Jane's Addiction gegründet hat. Jane's Addiction, der Name, ist entstanden, weil der Perry hat einen Mietvertrag gehabt von einem grossen Haus. Das war eine riesige Hausgemeinschaft gewesen. Natürlich alles Freaks und Hippies und Junkies auch. Und die Jane hat dort eben auch gewohnt und der Satz, dass wegen ihrer Sucht immer wieder Probleme entstehen in dieser Hausgemeinschaft, weil es halt dann immer wieder Dealer gehabt hat, die in diesem Haus sich umgetummelt haben. Der Satz, it's all because of Jane's addiction, der ist irgendwie haften geblieben und haben sie gefunden, das tönt so cool. Wir nehmen diesen Satz als Bandname. Dann haben der Eric und der Perry angefangen Gigs spielen und haben bisschen Problem gehabt, haben eigentlich das Gefühl gehabt, sie brauchen ein Update und dann hat es die Wannabe Iron Maiden Band gehabt, die sich Disaster genannt hat und dort haben der Schlagzeuger Steven Perkins und der Gitarrist Dave Navarro gespielt. Sie sind eigentlich die technischere Musiker gewesen, also technisch auch beschlagener. Auf jeden Fall haben sie von diesem Wunderschlagzeuger gehört, Steven Perkins, der ist vorspielen und das hat sie einem sofort dagegen angeboten, der hat sofort angenommen. Und dann hat der Steven Perkins gesagt, hörst du, ich kenne einen Wahnsinnsgitarrist in meiner Band, spielt er, holen wir doch den auch noch. Und der ist gekommen und dann ist die Jane's Addiction-Besetzung komplett gewesen, wo dann ungefähr ein Jahr später das erste Album rausgegeben hat, wo aber nicht das erste Studioalbum ist, weil das ein Live-Album war, wo Jane's Addiction geheißen hat und wo auch noch in einem Indie-Label rausgekommen ist. Triple X, korrekt? Okay. Dann ist das natürlich schon eine Band gsi, die sich im Underground extrem etabliert hat, weil die sehr aktiv gewesen sind, auch extrem viel reingesteckt haben in Vorbereitungen auf die Gigs, dass das totale Events werden im ganzen einen umfassenden Sinn. Das heisst, das haben immer solche Spektakel werden, auch in einem sehr künstlerischen Sinn. Also das Licht, das Tänzer, das Theaterelement auch dabei soll sein. Quasi jedes Konzert soll ein absolut unvergessliches Erlebnis werden. Wegen dem haben sie sich extremen Ruf erspielt in dieser LA-Szene und sind sehr schnell ein Name geworden in der Untergrundszene von den USA in dieser Zeit. Sowieso. Und dann sind natürlich die Majors heiß geworden darauf, haben dann auch sich davon überbieten in Angebot. Jeder hat probiert, Jane's Addiction für sich zu gewinnen. Warner Brothers haben dann das Rennen gemacht, weil Warner Brothers andere Acts unter Vertrag hatten, wo Jane's Addiction das Gefühl hatten, wenn die bei Warner Brothers sind, dann können wir nicht falsch liegen. Und dann ist es am 23. August 1988 ist das erste Studioalbum rausgekommen mit dem Namen Nothing's Shocking. Dazu auch Videoclips, die absolut schräg in der Landschaft gestanden sind. Und alles, was Jane's Addiction gemacht haben, sei es im Studio, sei es am Text, den sie hatten, sei es an Bildern, die sie probiert haben, über die Videos zu verbreiten, es war eine unglaubliche Herausforderung von Warner Brothers in den End 80er von Amerika, wo noch schwer unter dem Joch waren von republikanischen Moralvorstellungen. Und das hat natürlich das alles aufgebrochen, weil letztendlich haben Jane's Addiction ihren Willen durchgesetzt und haben eigentlich alles mehr oder weniger so können veröffentlichen, wie sie es haben wollen. Und das ist wahrscheinlich das Element, das letztendlich bahnbrechend war für die Band und die Band zu dem Act gemacht haben, wo die ganze musikalische Landschaft so erdbebenmässig verändert hat. Was haben Sie für Meinungen zu diesen ersten zwei?
Also, was ich nur anfügen wegen der ersten Studioplatte, ist, dass sie eigentlich fast nicht veröffentlicht worden wäre, weil sie haben sich schon wieder aufgelöst quasi während, also nach der Aufnahme. Weil, und das sagt vielleicht auch etwas über Problematik aus, der Peripherell schreibt ja alle Texte. Und er ist beteiligt an den Songs, also an der Musik. Ja. Und dann hat er einfach gesagt, er will 62,5% von der Royalties haben. Und die anderen drei haben gedacht so, wow, haben wir ja 12,5% noch.
Genau, darf ich ganz kurz einfügen, dass der Dave Navarro dann sogar ein Konzert gemacht hat mit einem T-Shirt, wo 12,5% drauf gestanden
ist. Und er hat einfach keinen Kompromiss zugelassen. Also entweder machen wir das so oder es ist fertig. Ja. Und zuerst haben die anderen gefunden, ja, sicher nicht. Oder? Und dann hat es eigentlich geheißen, seitens Pharrell, ja, das war es halt. Und dann hat das Label das eigentlich ganz gerettet, indem sie die quasi alle zusammenbekommen haben an irgendeinem Tisch oder wie auch immer. Und sie haben das effektiv akzeptiert, die anderen drei. Also muss man sich auch mal geben, oder? Ja, wenn man quasi gerade mal als Viertel von einer Band quasi fast zwei Drittel von der Royalties überbekommt. Oder? Also das ist noch speziell dran. Und ich denke, das hat von Anfang an schon ein bisschen Einfluss gehabt, wo die Reise dann weiter angeht mit dieser Band. Ja.
Also vielleicht kann man noch ganz geschwind sagen, dass der Perry Farrell eine sehr intensive Beziehung hat mit seiner Freundin
Casey Nicoli,
danke, genau. Und die zusammen extrem produktiv gewesen und übersprudelnd gewesen sind, kreativ. Und wegen dem schon eine Art wie eine Band in der Band bildet haben. Bäumli, was sagst du?
Ja, also eingestiegen bin ich mit dem zweiten Studioalbum «Ritual de lo Habitual». Das ist ja das, was mich so wahnsinnig umgehauen hat. Mm. Und dann habe ich mich eigentlich rückwärts bewegt. Und zwar bin ich an Anfang gegangen zu dem inoffiziellen Live-Album, das ich auch wirklich super, super cool finde, aber natürlich ein bisschen anders ist, wie nachher das Studioalbum. Und dann nachher zu «Nothing Shocking». Und «Nothing Shocking»
Ist ein bisschen shocking für die Amerikaner. Das Album hat zum Beispiel wegen dem Cover nicht dürfen im Walmart in der Regal so stehen, sondern es hat ein schwarzes Sleeve drumherum gebraucht. Wieso? Auf dem Cover sind zwei Frauen, die alle siamesische Zwillinge miteinander verbunden sind, mit brennenden Köpfen drauf. Und die sind barbusig, also man sieht die Titel von denen. Und das ist für das Brüdi Amerika in den Ende 80er schon ein bisschen viel gewesen. Mhm. Gut, also das Album Nothing Shocking ist natürlich wirklich grandios und darauf hat es absolute Kult-Songs von Jane's Addiction. Ich sage nur zum Beispiel Up the Beach oder Ocean Size oder Mountain Song, Idiot's Rule, Ted Just Admit It oder Jane Says. Das ist eigentlich so die Hymne von der Band. Ja, das ist für die Zeit wirklich sehr speziell gewesen, die Musik, denn Gitarre oder die ganze Instrumentierung, die ist recht hart gewesen, also fast schon Metal, und der Gesang ist einfach etwas gewesen, was man bis dort so nicht kennt hat. Und der Gesang ist sicher auch etwas gewesen, was zu dieser Zeit so ein bisschen die Geister hat scheiden lassen, ob man die Band gut findet oder nicht. Also bei mir ist auf jeden Fall der Effekt gewesen, ich habe es wirklich brutal geil gefunden, genau eigentlich wegen dem schrägen Gesang, weil das ist einfach völlig originell gewesen, völlig etwas Neues, komplett einfach etwas anderes, ja. Insgesamt Nothing Shocking, wirklich ein grandioses Album von einer grandiosen Band. Und Nothing Shocking ist auch wirklich extrem bahnbrechend, wegweisend gewesen für die Rockmusik zu dieser Zeit. Wenigstens finde ich das so. Was meinst du, Philipp?
Also die Live-Platte habe ich erst später kennengelernt und irgendwie finde ich es irgendwie eine herzige Platte, die überall und nirgends ist. Ein paar sehr, sehr gute Songs und ein paar, sagen wir mal, nicht so super Cover-Versionen und ein, zwei Songs, die sie dann später auch nicht mehr aufgenommen haben, weil sie vielleicht nicht ganz so gut sind wie der Rest. Aber irgendwie eine charmante Platte, ja. Und Nothing Shocking finde ich eine extrem gute Platte. Also mir gefällt sie sehr, sehr, sehr gut sogar. Ist eine Zeit lang etwas gesehen, wo ich wirklich sehr viel gelost habe. Aber ich habe sie auch erst, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, ich habe sie erst verstanden, wo dann Ritual rausgekommen ist und wo ich dann ein bisschen wieder zurück, quasi nochmal zurückgegangen bin zu dieser Platte, weil es hat eben einen Moment gebraucht, bis ich sie wie verstanden habe, oder? Und dann eben, dann ist ja Ritual, die sind für mich in dem Sinn fast gleichzeitig präsent gewesen, obwohl ich jetzt die erste, wie gesagt, ein bisschen vorher kennt habe. Aber wirklich beschäftigt habe ich mich dann erst ab Ritual wirklich mit Jane's Addiction. Und der Song, wo es mir irgendwie, wo es knackt hat quasi, wo ich es auf einmal begriffen habe, warum es so gut ist und so super speziell auch ist, ist dann gewesen, fast eher ein klassischer Song zwar für Jane's Addiction-Verhältnis, und der hat einfach Free Days geheißen. Ja. Das ist ihr längster Song, wenn es mir recht ist, was sie überhaupt aufgenommen haben bis jetzt, mit fast 11 Minuten. Und das ist quasi, ja, das ist dort hat es dann wirklich mal auf einmal geklickt bei mir. Und ab dem Moment, ja, es ist quasi wieder der Damm aufgegangen, oder? Und dann bin ich geflutet worden, also habe mich selber geflutet, wenn man so will, mit Ritual. Und dann vor allem dann Nothing Shocking fast noch mehr. Sorry. Nothing Shocking ist für mich irgendwie, wenn ich die zwei Platten so vergleichen darf, ja, es ist so schwer, weil sie sind beide sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, Nothing Shocking, ich würde noch ein, zwei Songs mehr, wo mir vielleicht noch ein bisschen mehr liegen. Also, aber eben, da reden wir von Haaresbreite wiederum, wenn ich die zwei jetzt so vergleiche, weil ich besser finde, weil sie sind beide absolut super gute Platten. Also eben, ich kann es nicht sagen, wahrscheinlich eben ganz leicht Nothing Shocking. Mhm. Ja.
Also es sind natürlich auch wie so Gesamtwerke, wo es irgendwie eine Art schwierig ist, einzelne Songs rauszupicken, weil ja so eine Gesamtstimmung, obwohl sie zum Teil auch sehr verschieden sind, die Songs, aber Gesamtstimmung so wichtig ist. Aber hast du irgendeinen Favorite von Nothing Shocking?
Nothing Shocking, ja klar, also allein die zwei, also der Open und der und dann der Song, also Up the Beach und Ocean Size, ja wow, oder was für ein Start für eine Platte, oder das ist so wie ein Electric Eye Alien oder so, weiß ich was, oder wenn wir es mehr jetzt im klassischen Metal überziehen, oder das habe ich schon, also allein wie die Platte startet, oder Ich finde Summertime Rolls ein toller Song. Mountain Song finde ich absolut super. Mhm. Also eigentlich hat die Platte für mich eigentlich gar keinen grossen Ausfall. Vielleicht Idiot's Rule ist halt ein bisschen, ja, der Name sagt schon, ist halt so ein Spaß-Song, der ein bisschen irgendwo etwas Idiotisches hat, oder?
Ja, ich mag den total. Also vielleicht können wir einen Schritt weiter gehen. Und die Band hat über Warner und über den ersten Release mit Nothing's Shocking, Studioalbum, definitiv ihren Fuß gesetzt in die Landschaft und mit allem Hass und allen Trennungsgerüchten und Trennungswünschen innerhalb von der Band haben sie es trotzdem quasi noch so ganz knapp in die Ziellinie geschafft mit ihrem zweiten Album. Also das ist, muss man sich vorstellen, die Band ist irgendwie quasi Anfang zwei oder drei Jahre zusammen gewesen. Die hat einen extrem steilen Aufstieg gehabt. Und aber fürs zweite Studioalbum kommen schon praktisch alle nur noch getrennt voneinander überhaupt ins Studio, um ihre Parts einspielen oder Parts einsingen. Und trotzdem muss man natürlich sagen, ist, also, da können wir uns jetzt gerne gerade drüber unterhalten, aber ein absoluter Meilenstein entstanden. Mit dem Namen Ritual de lo Habitual, was auf Spanisch oder Ritual de lo Habitual. Rausgekommen am 21.08.1990. Und, also, die haben sich kaum gesehen im Studio, haben es aber dann doch auch noch angekriegt, eine Tour zu machen hinter dieser Platte, bis sie sich dann, meines Wissens, ca. Mitte 91 aufgelöst haben. Ist das korrekt, Bremli?
Ja. Okay. Das ist übrigens das einzige Spanisch, das ich kann, ist das Intro von dieser Platte.
Ja, genau.
Ich könnte es jetzt, ich mache es nicht, aber eben, Los Otros Tremas, Mass Influenza. Und ich weiss auch, was es heisst, weil von meinem lieben Freund Carlos hat mir das da zum Beispiel übersetzt. Das heisst, dass sie mehr Einfluss haben über die Kinder wie die Eltern selber.
Genau, also aus der Sicht von Perry, sie haben mehr Einfluss als irgendwelche Eltern. Extrem starken Anfang, auch festgehalten auf dem Clip, Videoclip von Stop, am ersten Song auf dieser Platte. Wollen wir ganz geschwind ein bisschen durch die Platte durchgehen? Philipp, was hat Ritual mit dir gemacht und wo liegen deine Faves?
Fridays, das hat sie eingebrochen bei mir. Das ist vielleicht auch ihr klassischster Song, wenn ich so sagen darf, sagen, weil wo so klassisch, sagen wir mal, so einem Rockschema entspricht. Aber auch dort eben Stop, No One's Leaving, Ain't No Right, all das Zeug, allein die drei Songs am Anfang, ja, das ist so eine, ja, das ist so viel Energie, die da kommt und vielleicht für, eben, Jane's Addiction hat ja vielleicht nur ein Bein im Metal mit dem Gitarrist, wie du schon erwähnt hast, mit dem Schlagzeug. Und ja, es hat wahnsinnig viel Energie drin und was eben für Metal dann sehr untypisch ist, ist eine sehr positive Energie, die sie haben. Oder? Also ich finde es eigentlich eine eher positive Energie, die sie verbreiten, obwohl sie auch ein paar düstere Themen drin haben. Oder? Es ist dann quasi gerade so der Gegenentwurf zu, ja, zu düsteren Bands, oder wegen die, die ich vorher erwähnt habe, wenn ich bin zum Losen bin, die mir gefallen, die obskure Extreme-Metal-Band, weil das ist ja genau das Gegenteil. Da ist ja viel Energie rum, aber sie ist halt negativ besetzt. Mhm. Und von mir geht beides halt, ja.
Bäumle, leg mal los.
Ja, also, es gibt, glaube ich, so zwei Alben für mich, wo alles richtig, nicht einmal richtig, sondern alles perfekt gemacht worden ist. Das eine ist Nine Inch Nails, The Downward Spiral, und das andere ist Ritual de l'Habitual von Jane's Addiction. Jetzt wieso? Das Ganze drumherum ist wie ein Ding. Das fängt da beim Cover, das beim Inner Sleeve geht das weiter, bei den Songs, zu den Text, bei der Live-Präsentation. Das ist wie einfach jeweils wie ein perfekter, geiler Klumpen. Und das Album selber, Ritual de l'Habitual, finde ich, wenn der riesige Überhit bei Card Stealing nicht drauf wäre, dann wäre es wie ein mega geiler Übersong. Top produziert, top notch musikalisch gespielt. Also eben, wie du es gesagt hast, Frau Philipp, die ersten drei Songs, also Stop, was ist nachher? No One's Leaving und Ain't No Right. Ich meine, hey, sorry, das ist einfach, Das ist Orgasmus pur als Gitarrist, finde ich, als Bassist, als Schlagzeuger. Einfach, was dort abgeliefert wird.
Sänger auch.
Sänger, ja, ja, natürlich. Ja, aber jetzt einfach. Und dann die zweite Seite, wo ja viele Leute ein bisschen eher Mühe haben, wo dann so ein bisschen die langen Songs kommen, also The Three Days oder Then She Did. Aber gerade die zwei Songs, das ist für mich, da weiß ich gar nicht mehr, wie ich das jetzt könnte in Wort fassen. Weil Three Days, das ist ja das ist so eine Rock-Overtüre, die irgendwie so viel beinhaltet, aber nicht nur einfach versucht, verschiedene Stile in einen Song reinzubringen, sondern einfach perfekte 13-minütige musikalische Rock-Orgasmus ist, wo einfach mit einem Basslick anfängt und in Ekstasen aufhört. Und das ist eigentlich für mich so das Level immer gewesen, wenn ich einmal einen Song schreiben würde. Das ist so, ja, das ist so gewesen, die Messlatte. Das ist bei diesem Song festgemacht.
Also es ist der absolute Olymp von Songwriting für mich auch. Oder vielleicht muss man nicht mal Songwriting sagen, sondern von einer Band, die quasi einfach wie von der Muse geküsst wird gleichzeitig und einfach einen absoluten Trip auf Band bringt. Der Song ist oft eine Reise, wo du einsteigst und irgendwie noch immer völlig anders abgesetzt wird. Das ist oft absoluter Wahnsinn. Und ich meine, ich habe so viele Leute getroffen, wenn immer von Jane's Addiction dreht war, ist schon im nächsten Satz gefallen, Three Days. Ja klar, Three Days, okay. Und dann weiss man irgendwie, von was man redet. Das ist eigentlich irgendwie ein völliges Geschenk, dass es so einen Song überhaupt gibt. Also ich meine, das ist auch gar nicht so in einer Dimension, wo man irgendwie kann vergleichen mit irgendetwas anderem. Ich habe, wie jedes Mal, wenn ich den Song das Gefühl, dass eigentlich alle vier sich in dem Moment gar nicht bewusst gewesen sind, was sie da eigentlich erschaffen haben. Und irgendwie die Jungfrau zum Kind. Und was ich jetzt irgendwie auch gemerkt habe, ist, dass «When She Did» direkt hinter dran eigentlich fast so wie das Baby ist von diesem Song. Der ist auch so absolut unbeschreiblich göttlich gut. Also das irgendwie ist auch ein Wahnsinnserlebnis gewesen, jetzt bei diesen zwei Schweizer Konzerten, die Band nochmal zu sehen, die Musik zu zelebrieren. Sie haben ja ausschließlich von den ersten zwei Studioalben Songs gespielt, vermutlich aus auch irgendwelchen absolut lapidaren Geldgründen. Aber ich finde auch, das Ritual von A bis Z auf dem Meisterweg ist und auch absolut düstere Phasen hat, aber dann immer wieder unglaublich Uplifting und eine Leichtigkeit. Und was auch noch dazu kommt, einfach nicht ein Milligramm Staub angesetzt hat. Also das ist irgendwie wie noch absolut noch immer der Blueprint für, ja, Blueprint für grossartige Musik. Okay, ich habe geschlossen.
Also wow. Ich habe mich noch... wir haben sie ja schon erwähnt, Fridays ist für mich quasi der Eisbrecher gewesen, dass ich es überhaupt wirklich begriffen habe. Eben mit so zarten 20 Jahren ungefähr. Ja, braucht es vielleicht einen Moment, wenn man so festgefahren ist auf Maiden und, also nicht gegen nicht Maiden, jetzt überhaupt nicht, ja. Oder Priest oder dann Metallica und all dem Zeug, das braucht halt schon einen Moment, bis man sich kann öffnen gegenüber so etwas wie Fridays. Mhm. Und dann vor allem die anderen Songs natürlich. Fridays ist vielleicht noch der zugänglichste, wenn man so aus dieser ganz klassischen Metal-Schiene kommt, oder? Mhm. Und von dem her ist nicht, dass für mich immer der spezielle Jane's Addiction Song war von Anfang an und ich auch immer geblieben, weil das ist ja quasi, ja, das ist mein Eisbrecher gewesen. Das ist quasi das gewesen, was mir den Zugang ermöglicht hat. Mhm. Was ich noch möchte erwähnen, was ich auch damals sehr viel geschaut habe, ist ein Video, also ein Live-Konzert, das sie ausgestrahlt haben. Ich weiß nicht, welcher Sender es war, das ist so lange her. Aber das war ein Konzert gewesen.
Milano.
Ja, yeah, Milano.
Geiles.
Ja, Milano.
Habe ich auch gestern noch geschaut.
Ah ja, das habe ich damals aufgenommen gehabt, ja. Weil ich habe ja tausende so Videosachen aufgenommen, früher noch auf VHS, also da habe ich ja ganze eigenen YouTube-Channel zu dem Seich mit tausenden Videos. Und das habe ich so viel geschaut, das Konzert. Das ist so gut. Oder? Ja. Und ich
habe extrem gedacht, gut gefilmt.
Ja, und ich habe gedacht, wow, das ist ja wirklich live, das funktioniert ja super gut. Und wenn ich dann quasi gehört habe, so, ich weiß nicht, wie ich das erfahren habe damals, aber so quasi, ja, ist toll, das Konzert, aber sie haben sich eh schon aufgelöst. Ich denke, hey, nein, yeah, darf ja nicht wahr sein. Oder dann hat man quasi noch so eine super Fortsetzung mit dem Milano-Konzert und dann, ja, eigentlich was man daraus lernt, ist quasi, ja, das war jetzt die Vergangenheit gewesen. Mm-hmm. Ja, ja, und das war es dann halt auch für bis 2003 dann, ja, also stimmt, live, ja.
Stimmt, das war immer bei dieser Band gewesen, irgendwie, dass man denkt, irgendwie so, wow, gross hat, dass es die Band gibt. Und im nächsten Moment haben wir schon, oh, es gibt es ja schon gar nicht.
Genau. Ja, sie haben sich immer selber so ein bisschen am Leben erhalten. Irgendwie mit Lebenserhaltungsmenschen, die wirklich als tolle Musiker, die dann einfach mitgemacht haben und das fehlende Vierer-Konglomerat irgendwie ersetzt haben. Eben der Flea ist ein grosser Teil davon, wo ja als Bassist dabei war. Oder später Chris Chaney, der jetzt im Moment der AC/DC-Bassist ist. Also. Aber was ich dich noch schnell fragen wollte, Philipp, ist, kennst du den Film «The Gift»?
Ja, ja.
Das habe ich natürlich auch auf VHS gehabt und yeah, ist sagenhaft und eigentlich meistens meine Partnerinnen, ich habe dann immer irgendwie so beim dritten Date gesagt, so, jetzt schauen wir zusammen einen Film und es hat niemand geil gefunden.
Und somit ist es beim dritten Date geblieben.
Nein, aber es ist, ich finde das irgendwie recht geil, weil es ist komplett absurd. Natürlich ist das so Junkie-Chauvinismus, aber es hat auch irgendwie sehr sympathische Seite. Es hat extrem gute Live-Aufnahmen dabei. Und es ist irgendwie so ein bisschen der Kunst-Trash, den ich eigentlich eben gefunden habe, hey, sie machen das noch gut. Es ist nicht irgendwie, sie wollen da nicht irgendwie so eine Artifati-Geschichte aufdrucken, sondern es ist trotzdem auch irgendwie immer noch Punk.
Ja, ich habe den Film damals gekauft in, ich meinte in London, wo ich gesehen bin, habe ich mal gekauft, also eben auf VHS-Kassette, was ja heute mittlerweile auch schon schwer nach letzten Jahr 1000 anhört, was sie auch ist, oder? Und ich habe erstaunt gesehen, weil ich weiß nicht, wenn man den in der Schweiz bekommen hätte, oder? Also ich habe dann in London einen von diesen riesigen 80 Tower Records oder was auch immer es damals war, gekauft und bin erstaunt gesehen, hat so ein grosses Dings drauf gehabt, ab 18, ja. Da ich dann, was? Ein Konzertfilm ab 18, also. Aber eben, man muss es schauen, glaube ich, also ich finde es jetzt nicht so dramatisch wegen ab 18, aber es hat mich damals ein bisschen beeindruckt und dann, wow.
Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ich war der, der dir die Videokassette gebracht hat. Aber du hast es selber vergessen. Ich habe sie aus New York gebracht. Und irgendwie, du hast mir gesagt, falls du die irgendwann mehr findest. Und ich, irgendwie, es hat so ein Videogeschäft gegeben an der Bleecker Street. Und dann, ja, wir haben sie. Und ich musste zurück in die Schweiz müssen, weil mein Touristenvisum abgelaufen ist. Aber ich noch irgendwie 4-5 weitere Monate in New York geblieben bin. Und ich weiss genau, das ist mein mehr oder weniger am Flughafen schon empfangen.
Du endlich da bist. Ich bin so gefreut, dass du wieder zurück bist.
Und ich weiss noch genau, weil das Thema war, dass das ja NTSC war und nicht alle Videorekorder haben NTSC abgespielt. Und wir haben mit dem Carlos abgemacht, weil er so einen hatte. Und sind dort an. Und ich bin irgendwie so jetlagged gesehen, dass ich irgendwie immer nur mitgekriegt habe, dass du ihm mit Carlos gesagt hast, lass ihn schlafen, weißt du, er hat Jetlag.
Keine Ahnung mehr. Aber super Geschichte. Erzähl weiter.
Und dann nachher irgendwie dementsprechend wenig habe ich auch von diesem Film mitgekriegt. Und ich weiss einfach noch, dass eine Szene war, dass sie den Sly and the Family Stone Song covered haben, also der Perry Farrell und der Ice-T. Don't call me nigger, YD, don't call me YD nigger. Und dass das eine sehr spezielle Note hat, weil wir irgendwie ein gefühltes Jahr vorher innerhalb von 2 Monaten sowohl mit dem Perry Farrell als auch mit dem Ice-T auf Tour sind als Vorband mit Erotic Jesus. Zuerst mit Porno for Pyros im Sommer 93 und dann im Herbst 93 mit Body Count. Und dann nachher, irgendwie, ich weiss noch, dass ich irgendwie kurz einmal einfach drei so blinzelt habe mit halboffenen Augen. So, ah, die zwei Typen kenne ich doch. Aber dann auch gerade wieder eingeschlafen bin. Ja, also was ich ganz kurz noch zu Three Days wollte sagen, ist, dass es ja eigentlich so quasi das Business ist von Progrock, so lange epische Songs, und da gibt es ja auch ganz viele grossartige Sachen. Ich finde auf eine ganz komische Art Three Days trotzdem kein Progrock-Song. Also die Bands, die mir am ehesten einfallen, die so etwas schon angekriegt haben vor ihnen, sind für mich eher The Who, wo zum Beispiel Won't Get Fooled Again ist ein ziemlich langer Song und wo so etwas Episches und Gesamtheitliches irgendwie anzubieten haben. Und auch Dr. Jimmy von Quadrophenia hat ein bisschen diesen Spirit. Und dann natürlich eine Band, die natürlich für so unglaublich viele Bands später einen Einfluss gewesen sind. Wenn ich an The End denke von The Doors, dann hat es so die Art von Poesie. Trotzdem ist Three Days absolut einzigartig.
Mhm. Mhm. Wir sind gerade sprachlos, weil wir müssen gar nicht mehr was sagen.
Weil es ist, man kann das einfach fast nicht
hören. Wir schauen alle den Olymp an. Also
gut, ist der Geile nicht da.
Genau. Müssen wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, warum unser lieber Freund Michi Greilinger nicht dabei ist. Er hat, wie bei Kiss, auch schon mit einem weissen Fähnchen gewunken. Er würde sowieso nur unseren Podcast zerstören, wenn er dabei wäre. Er hat offenbar so seine Probleme mit dieser Band, aber wir legen jetzt einfach einmal dezent den Mantel des Schweigens darüber, damit wir da weiter unsere Party können führen. Ein lieber Grüß auf das Zürich raus.
Genau. Und was man vielleicht bei Ritual auch noch mal sagt, dort ist eben der Song «Been Caught Stealing» drauf, wo ja dann tatsächlich ein Hit, ein Radio-Hit geworden ist in den USA. Und wenn du dann nachher Leute fragst wie Kurt Cobain oder sonst die ganze Alternative-Szene, die haben alle gesagt, schlussendlich haben uns James Addiction das Türchen aufgeschoben, weil Ritual ist eigentlich die erste Platte gewesen und Been Caught Stealing als Single, wo als Alternative-Platte so weit vorne sich platzieren in den Billboard-Charts in den USA.
Mhm. Und eben, du sprichst an, der Begriff Alternative, wie ist der entstanden? Der ist eigentlich genau daraus entstanden, dass 1988 Plattenfirmen eigentlich überfordert gewesen sind, wie kann man Jane's Addiction ein Label geben. Und dort hat es ja also 80% einfach Hair Metal gegeben, vor allem natürlich in L.A. Und dann nachher, okay, dann hat es die ganzen Radiostationen gegeben, die sich Alternative genannt haben und wo Musik gespielt haben, wo quasi Underground war, noch nicht gesigned und wo nicht in dem Major-Label Heavy Metal Vein drin waren. Und dann nachher hat man relativ schnell quasi Jane's Addiction zu den Anführern von dieser Szene erkoren und gesagt, Jane's Addiction ist Alternative Music. Okay. Und damit kann man eigentlich sagen, sind Jane's Addiction die Wegbereiter für die ganze Explosion, die Ende 80er Jahre und Anfangs 90er passiert ist. Also der Weg ebnet für all die gefühlt hunderte von Bands, die nachher reingesprudelt sind und sich die Major-Labels gar nicht genug haben können sputen, die alle unter Vertrag zu kriegen und das grosse Los zu ziehen. Von wo natürlich das allergrößte Los natürlich unbestritten Nirvana dann war.
Ja, es war auch eine gute Entwicklung, finde ich, rückblickend, weil eben Ende 80er Jahre ist ja wirklich unsinnig geworden mit dem ganzen Hair-Metal-Zeug. Das ist ja, also es ist immer wie extremer und immer wie tiefer geworden. Also die Bands, die wirklich gut gewesen sind, die haben quasi ihren Höhepunkt schon ein bisschen quasi überschritten gehabt. Und was nachgefolgt ist, ist dann einfach wirklich eine ziemliche Katastrophe gewesen. Also es tut mir schwer, dann ab Ende 80er etwas Gescheites in diesem Sektor noch zu finden, oder? Und ja, was man auch vielleicht sagen kann, ist eben Jane's Addiction, und mir ist das halt der Faith No More Link ein bisschen bei mir noch vorhanden, oder? Weil ich die wegen, ja, wegen Faith nochmal so gesehen, kennengelernt habe, über den Kumpel damals, die haben das auch für mich ein bisschen aufgebrochen, das Alternative-Zeug, weil sie haben ja auch angefangen, Funk reinzutun und andere, ganz andere Songstrukturen, gerade ab der Real Thing, sie haben ja schon vorher Platten gehabt. Und für mich sind das so die zwei, oder, die es aufgebrochen haben. Aber Jane's Addiction ist nicht dann ja, in Amerika sicher mehr explodiert. Ja. Und schlussendlich auch implodiert, das darf man ja vielleicht auch gerade hier erwähnen. Sie haben sich ja dann schon Mitte 91 wieder aufgelöst. Nach dieser langen Tour für Ritual, weil einfach, ja, sie haben es einfach nicht mehr ausstehen, ist eine Aussage gesehen, alle gegenseitig. Und das Zweite, was der Perry Farrell gesagt hat, ist, er war so ein völlig unausstehlicher Narzisst, der mit niemandem auskommt. Ja.
Ziemlich selbst erkennt.
Ja, es ist, wenn sich jemand als Narzisst bezeichnet und das sagt, ist es eigentlich auch etwas, ist eigentlich noch eher selten, dass man so eine Selbstreflexion dann hat. Ja. Und das war es ja dann schon wieder. Ja.
Ja, und eben im 91 war ja dann wirklich schon Sense Ende gewesen, nach diesen zwei Studioalben. Was ich einfach noch schnell wollte sagen, es ist ja dann auch nochmal innovativ geworden auf Konzertebene. Der Pay for L hat ja noch etwas erfunden, wo Lollapalooza heisst, also was es ja bis heute gibt als Festival. Und er hat ja das eigentlich als Tour, Zirkus, wie immer Erlebnisfestival kreiert und das war ein Teil von dieser Tour für Ritual de lo Habitual im 91.
Also bevor wir dort reingehen, das ist quasi Post Jane's Addiction 1, ich würde noch zwei Sachen sagen. Also erstens einmal, dass man sich noch mal ganz kurz vor Augen führt, wie das ausgesehen hat, 87, wo Jane's Addiction angefangen haben, beziehungsweise releasemässig angefangen haben, wie die Musiklandschaft ausgesehen hat. Und dann ist immer wieder in dem grossartigen Buch übrigens von Brandon Mullen, wo Horse heisst, wo eine reine Zusammenstellung ist von Zitaten von Bandmitgliedern und Leuten um die Band herum, wo sie sagen, eigentlich sind Guns N' Roses quasi trotzdem ihre Peers gesehen in dieser Zeit, weil Guns N' Roses eigentlich schon die Hair-Metal-Szene aufgemischt haben mit ihrer Art von Back to the Roots, Dirty Rock'n'Roll. Und Jane's Addiction dann einfach eigentlich überhaupt relevant worden sind für die Metal-Szene, sicher wegen dieser Halbfraktion, die aus dem Metal gekommen ist, von Stephen Perkins und Dave Navarro. Und aber gleichzeitig ja einfach der ganze Kunstapparat-Anteil reingebracht haben über Perry Farrell. Aber auch über Eric Avery, der absolut nicht Metal Roots, sondern eher Punk oder eben Wave Roots gehabt. Genau. Und das andere, was ich wollte sagen, ist mir jetzt empfohlen.
Jo.
Ah, nein, jetzt weiss ich es wieder.
Das muss jetzt wirklich gut sein.
Genau, ja. Was man einfach nicht darf unerwähnt lassen, ist, dass Drogen extrem grosse Rolle gespielt haben in dieser ersten Trennung. Also das muss man sich als wirklich komplettes, absolutes Chaos vorstellen. Wie die Manager, die sich einfach quasi monatlich die Hand gegeben, die Klinke in die Hand gegeben haben, abgemüht haben, die Band einigermaßen bei der Stange zu behalten und überhaupt wahrscheinlich jeden oben auf die Bühne zu bringen. Und dass Emotionen im Drogenzustand sowieso komplett wild gehen, wissen wir zum Teil vielleicht zum Glück nicht ganz so genau. Aber auf jeden Fall ist das vermutlich schon ein Wunder, dass die Band überhaupt die drei oder vier Jahre zusammen war, wie sie es gesehen sind in dem ersten Teil von der Saga. Okay, wir haben die Post-Jane's Addiction-Phase ansprechen. Du hast Stichwort geliefert, nämlich Lollapalooza. Kannst du kurz erklären, um was es sich hier gehandelt hat?
Das ist eigentlich so ein Wanderzirkus auf Grossniveau, also in dem Sinne Open Air, und die amerikanische Open Air-Szene, die ist noch nicht so florierend gewesen. Es hat zwar einzelne Konzerte gegeben, Kalifornien hat so einzelne Shows gehabt, oder an der Ostküste, aber dass eigentlich so eine Open Air-Serie durchs Land hingelt, das hat es nicht gegeben. Und der PFRL hat gefunden, komm, wir machen doch das, aber wir machen nicht nur Rockbands, sondern da sollen auch Bands ihren Platz haben, die vielleicht avantgardistisch sind oder vielleicht sogar Jazzbands oder Hip-Hop-Bands, und das Ganze noch part mit ein bisschen Zirkuscharakter. Das war echt der Grund, Lollapalooza aus dem Boden zu stampfen. Und das war eine sehr, sehr erfolgreiche Sache. Übrigens, kleine Anekdote dazu. Der Ossi wollte auf Lollapalooza spielen. Und es hat dann damals geheissen, als die Antwort an Sharon war, nein, sorry, aber das ist ja so altbacken, das wollen wir eigentlich nicht. Das, und dann hat auch Ossfest gegründet.
Ah, okay.
Genau, finde ich eigentlich noch eine herzige Story. Ja, also, und Lollapalooza ist etwas geworden, was es bis heute eben noch gibt. Also auf dem europäischen Kontinent ist es ja in Berlin jedes Jahr. Es ist sicher nicht mehr ganz der Spirit vielleicht wie früher noch. Ich glaube, sie sind auch nicht mehr, oder der PFRL ist auch nicht mehr so involviert als Managing Director oder wie immer. Aber es ist trotzdem etwas, was auch viel ausgelöst hat, dass man gesehen hat, ja, so Festivals kann man natürlich, man kann auch mixen, also es muss nicht nur ein Stil sein, sondern die Leute sind offen, man kann denen auch etwas zumuten. Und ich bin an einem Lollapalooza mal in Berlin gesehen und in den USA meine ich eben auch, aber eben mein Gedächtnis. Und das ist halt ja wirklich so ein bisschen Zirkusveranstaltung, einfach für 40'000 Leute.
Also ich habe mal gerade das Line-Up vom ersten Lollapalooza mal mir rausgesucht. Das weiss ich ja nicht auswendig, also wir sind ja schon Nerds, aber das Line-Up von 1991, wo doch immerhin gute 10 Bands gespielt haben. Ja. Und das zeigt eigentlich sehr schön, was du gerade gesagt hast, beim Leben Jane's Addiction hat es noch gegeben und haben noch gespielt am ersten. 91, dann hat gespielt, eben da vor Charm mit einem rechten Wechsel, Susie and the Banshees, ja. Also, ja, eigentlich mehr das wavige Umfeld, ja.
Und mega wichtig für den Dave Navarro.
Ja, genau, genau. Dann haben wir gerade Living Color, also auch, ja, Gitarrenband, die es nicht kennen, All Black Band, also alles Leute von People of Color, ja, dabei. Eigentlich auch eine sehr spannende Band. Nine Inch Nails, 1991, also das ist noch weit vor dem grossen Durchbruch, oder, ja. Ice-T and Body Count, also haben wir auch wieder eine Connection schon mal. Butthole Surfers, wo dort ein bisschen auch am Ende zugegangen sind zum ersten, ja, nein, stimmt nicht, sie sind erst später aufgelöst und wieder, ja. Also es ist auch so ein bisschen Art, wie Art-Punk-Band, ein bisschen nihilistischer vielleicht als jetzt Jane's Addiction, ja. Rollins Band hat gespielt. Also ehemalig Black Flag Sänger, der solo gegangen ist. Und dort auch eher am Anfang, ja, nicht ganz am Anfang, auch eher früher, Violent Femmes und Fishbone, ja. Also eigentlich ein sehr spannender Mix von allem Möglichen an Alternative-Zeug, wo ja vieles dann wirklich explodiert ist auch. Also es war sehr visionär eigentlich gesehen, was ja, wie der Pharrell das gestartet hat. Weil eben gerade, ja, nein, es ist ja dann 3 Jahre später zum Weltraum aufgestiegen, oder? Und auch die anderen Bands sind ja immer grösser geworden. Und da wären wir natürlich zurückblickend noch gerne dabei gewesen bei denen. Bis auf einem Line-Up, ja.
Absolut. Also Rollins hat gesagt, er ist so Jane's Addiction-Fan, dass er es genial gefunden hat, einfach mit seiner Band zu spielen, aber hauptsächlich kann nachher Jane's Addiction schauen. Und Fishbone sind offenbar so absolute Heroes gesehen in der LA-Szene wegen ihren technischen Fertigkeiten auch. Also es war so wirklich die Musicians-Band gesehen in dieser Zeit. Und was man vielleicht auch noch ganz kurz kann erwähnen, ist, dass Lollapalooza auch so Stand angeboten hat, also politischer Art, dass man sich einträgt, um zu stimmen und dann auch so Environmental Bewusstsein und so und dann auch natürlich Biofood und so weiter. Also sehr eine diverse Geschichte und so viel, was so heute unter Wokeness auch wird laufen, aber damals natürlich einfach vor allem Anstöße gewesen sind in neue Richtungen.
Und dann kommen ja eigentlich so ein bisschen magere Jahre, wobei ich finde, Jane's Addiction sind nie in dem Sinn peinlich gewesen, bis es dann so zur quasi Wiederbelebung gekommen ist in den Nullerjahr. Aber es hat dann alle möglichen Ansätze gegeben von Tourneen oder eben Ersatzmusiker. Also der Flea habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, oder Duff McKagan ist dabei gewesen. dass man einfach versucht hat, das ein bisschen im Leben zu halten. Und es war auch ein grosser Bedarf gewesen. Publikumsseitig, Jane's Addiction See. Und eben, wie gesagt, es war eigentlich nie peinlich gewesen, aber es war einfach ein bisschen weiter weg von dem, was die Leute wollen, nämlich eigentlich das Original. Und zum Original ist es zwar dann nicht so schnell gekommen, aber in den Nullerjahren hat es dann trotzdem in dem Gipfel, dass sie gesagt haben, aha, komm, wir machen nochmal ein Album, und du hast da sicher etwas dazu zu sagen. Jetzt.
Aber einfach, bevor wir schon in den Nullerjahren sind, kann man relativ gleich nach dieser ersten Trennung auch noch sagen, dass es quasi wie zwei Fraktionen gegeben hat. Der Stephen Perkins, muss man noch zum Thema Drogen sagen, ist der Einzige, der nie Drogen genommen hat und absoluter Sunnyboy war und es vielleicht auch aus dem Grund geschafft hat, weiterhin in der Gunst vom Perry Pharrell zu stehen. Und die zwei haben noch eine Band gegründet, die Porno for Pyros geheissen hat, wo wir, wie gesagt, schon das Vergnügen gehabt haben, zu supporten. Und die andere Fraktion ist Dave Navarro und Eric Avery gsi, wo ein Projekt gestartet haben, wo Deconstruction geheissen hat, wo sehr interessante Band gsi ist, aber leider niemand ein grosses Interesse gehabt, das release. Letztendlich hat dann der Rick Rubin das als ausführender Produzent auf seinem Def Jam, genau, rausgebracht hat. Porno for Pyros sicher kommerziell sehr viel erfolgreicher als Deconstruction. Deconstruction ist sicher ziemlich unter den Tisch gefallen. Offenbar hat auch der Dave Navarro ziemlich Zweifel gekriegt an dem Projekt. Von dem her ist es erstaunlich, dass es überhaupt zum Release gekommen ist. Der Eric Avery singt auf dem Album auch und er selber hat das Gefühl, dass der Dave Navarro einfach nicht richtig hinter seiner Stimme gestanden sei. Ich selber finde es ein interessantes Album. Es hat jetzt natürlich nicht irgendwelche Knaller oder so, aber so als Bandprinzip und natürlich wieder grandiose Basslinie, muss man sagen, ist Deconstruction schon nochmal ein Early wert.
Herren, wir sind noch nie.
Wir sind noch nie.
Und es ist ja nicht einmal Metal, würde viel draussen sagen. Aber, das ist die Lanze, die ich will brechen. Ja, irgendwie ist es nicht Metal. Jane's Addiction ist nicht klassischer Metal, aber es hat viel für ein Metal gemacht, weil es hat Leute nämlich von irgendwelchen Wave-Regionen zu Metal gebracht, weil halt ein grosser Metal-Anteil bei Jane's Addiction ist und aber auch umgekehrt. Also das heisst, es ist so ein bisschen musikverbindend. Und ich glaube, in Leute, die vielleicht früher noch gefunden haben, hast es nicht so geil gefunden. Hey, loset noch mal drei, vielleicht nicht gerade «Three Days» als ersten Song, aber das ist richtig gut. Und jetzt machen wir weiter.
Also irgendwie muss man auch sagen, wenn man jetzt irgendwie New Wave of British Heavy Metal als so quasi Kernmetal nimmt, dann muss man sagen, vor dem hat es nicht reinen Metal gegeben und nach dem hat es nicht reinen Metal gegeben. Also wo genau ist das Problem? Aber gut, das müsst ihr entscheiden. Ich persönlich habe dann eigentlich die ganzen Compilations und irgendwelche so mit irgendwelchen Demos und da hat es noch einen neuen Song und Flea ist jetzt dabei und so. Ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe es sicher gelost, aber es ist jetzt für mich nie so ein richtiges Gefühl aufgekommen. Wow, Jane's Addiction are back. Das hat sich dann erst geändert, anfangs Nullerjahr, wo 2003 plötzlich für mich aus absolut heiterem Himmel, du hast es sicher schon ein Jahr vorher gewusst, plötzlich ein drittes Studioalbum da ist mit dem Namen Strays und am 22. Juli 03 rausgekommen ist. Was ist da bei euch passiert? Bei Emil und Philipp. Mhm.
Also das Album Strays, das ist vielleicht das perfekte Rockalbum oder so. Also das ist zwar jetzt nicht ganz Jane's Addiction auf dem 90er-Niveau von der Innovationskraft, aber die Songs dort drauf, die Produktion, die Freude daran, irgendwie, also das ist, glaube ich, fast das Album, das ich mit Ritual zusammen am meisten gelost habe. Und wenn ich einfach finde, hey, dass das nicht viel grösser geworden ist und viel beliebter, das verstand ich überhaupt nicht. Und sie selber finden es ja nicht einmal so gut. Das ist so unverständlich, weil das ist wie eigentlich das perfekte Rockalbum, wo ich das Gefühl habe, das kannst du einem zeigen, der Metal gut findet oder einem, der Bruce Springsteen hört oder Bryan Adams oder einem, hey, das ist einfach gut, qualitativ, einfach auf ganz, ganz hohem Level, oder, wo wir ja dann auch auf Tour gesehen haben, 2003, was dann sogar auf der Bühne auch abgeliefert worden ist. Was sagst du zu dem Album?
Also mir ist es, also ich habe es auch nicht auf dem Radar gehabt, also ich habe die Compilation vorher, also Kettle Whistle darf man vielleicht erwähnen, weil es noch ein paar neue Songs gehabt hat, aber es war eigentlich schon eine Sammlung von Outtakes gewesen, ja. Und es war für mich okay gewesen, noch spannend, noch schön etwas zu hören, aber es ist ja mehr oder weniger, hat man gesagt, es ist ja wieder fertig. Also, so gesagt, ich hatte viele Hoffnungen gehabt, dass nochmal etwas kommt. Ich habe gedacht, ich plündere jetzt einfach ihre Archive. Und das war es dann noch. Und dann ist schon von mir aus dem ziemlich aus heiterem Himmel gekommen, die Platte, ja. Und ich habe sie vom ersten Mal hören eigentlich gerade geliebt, ja. Also ich finde, du hast schon vieles richtig gesagt. Ich weiß gar nicht groß, was ich ergänzen soll. Ich kann einfach sagen, hat auch Wahnsinn. Songs, die mir immer gefallen haben. Der Riches finde ich super Song, absolut toll. Er fängt auch schon gut an mit True Nature und alles, ja. Just Because ist ein toller Song. Und ja, also das ist jetzt wieder Jammer auf super extra hohem Niveau.
Kleenex holen, schnell.
Ja, absolut, ja. Yeah. Jetzt könnt ihr auch nochmal Kleenex holen. Das Einzige, was mich, eben, ich jammer da auf sehr hohem Niveau jetzt umeinander, ist, dass es gegen Schluss ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen abfällt, gegenüber so eben bis zu den Riches. So Superhero und was ich glaube, Wrong Girl auch. Die sind schon sehr, sehr gute Songs, aber es ist halt dann schon mal, man merkt schon, okay, die ganz grossen Perlen sind mehr am Anfang für mich. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du das oder wie ihr das
seht. Philipp, sehen, ja. Too Much the Sun.
Ja, das ist der Closer wiederum, ja.
Eben Kleenex, hey, in der Hose sonst, weil, hey, also nein, auch,
super, ja.
Auch Hypersonic habe ich nicht, okay.
No, nicht so.
Produktion noch schnell, weil das ist irgendwie, wenn ich eine CD aufnehme mit allen Bands, bin ich immer mit dieser scheiß Platte nachgekommen und gesagt, ja, eigentlich hätte ich gerne, dass es so tönt.
Ja, gut,
Bob. Das weißt du, gell, Fran, ich komme immer wieder mit dem Sprays-Album.
Also vielleicht kann man auch einfach sagen, dass es der Bob Ezrin ist, der die Platte produziert hat und der ja also unbestritten ein riesen Produzent ist in der Geschichte. Und der Grund ist, er hat The Wall produziert und das ist für den Mavaro extrem wichtig gewesen. Und er ist ja auch spezialisiert, um quasi Bands, die schon klinisch tot sind, nochmal zum Leben erwecken. Das hat er eigentlich, wenn man grosszügig ist, auch bei Deep Purple ein bisschen geschafft. Er ist jedenfalls eine Art Mentor geworden jetzt in ihren alten Tagen. Ich finde, die Platte tönt auch, ich finde, sie tönt unglaublich. Unglaublich. So, man hat wirklich das Gefühl, das ist das perfekte Rockalbum. So muss ein Rockalbum tönen. Und ich weiss noch genau, dass beim ersten Losen ich es fast nicht können glauben konnte. So, aber die setzen ja einfach genau an, dort, wo sie aufgehört haben. Das ist ja wahnsinnig. Die haben in sich einfach das Level. Die können gar nicht anders, als etwas Gutes machen. Wahnsinn. Und dann auch gefunden, die ersten vier Songs Wahnsinn. Und habe auch gefunden, dass es gegen hinten ein bisschen nachlässt. Sorry, Bäumli. Aber vielleicht nochmal hören. Die zweite Hälfte. Vielleicht ist mir, also, die habe ich jetzt nie auf Vinyl gehabt, von dem her muss ich nicht drehen. Aber für mich dann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, vermutlich haben sie sich dann wieder während der Tournee schon aufgelöst. Vielleicht haben sie es ja auch würdevoll zu Ende gebracht, aber auf jeden Fall für mich Jane's Addiction, okay, ich habe das Konzert verpasst, Next, und dann irgendwie für mich wieder erledigt gewesen. Und dann 2011 kommt wieder ein Album. Weil es The Great Escape Artist. Auch für mich wieder komplett out of the blue. Habt ihr das irgendwie antizipiert, dass da nochmal etwas kommt?
Nein, ich bin eigentlich eher enttäuscht gewesen, dass ich nach 2003 schon wieder quasi auseinanderbreche. Oder vielleicht ist es 2004 gewesen, als sie auseinandergebrochen sind. Da habe ich gedacht, ja, jetzt wiederholt sich der Scheiß schon wieder, oder? Weil ich habe dann eigentlich gehofft, jetzt kommt vielleicht alle drei Jahre oder was auch immer sehr gute Platte, wie jetzt drei ist. Das war eigentlich meine Hoffnung gewesen. Und dann ist das schon wieder auseinandergefallen. Und die Great Escape Artist ist auch von mir aus dem Blauen gekommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals reingelassen, als es rausgekommen ist. Und habe sie fälschlicherweise habe ich sie so ein bisschen auf die Seite da, ja. Und das hat sich dann erst Jahre später herausgestellt, dass das eine sehr blöde Überlegung von mir war, weil es eine super Platte, oder? Auch die vierte ist super gut. Und vielleicht von mir eben, ja, weil mir fällt sie nicht ab. Es ist für mich alles auf sehr, sehr hohem Niveau, alle Songs eigentlich. Und wegen dem ist sie vielleicht sogar eine Spur lieber als drei sogar, ja.
Es ist jetzt natürlich nicht das Gitarren-Superhelden-Album, es ist auch ein wirklich Songalbum. Und ja, es ist sicher also der brutalste Grower von allen Alben, die sie haben, finde ich. Weil ich habe das auch gelesen und gefunden, hey, cool, Irresistible Force, super Refrain und so, und dort ist noch ein guter Song und das. Und dann vielleicht auch nicht ganz so viel gelesen. Hey, und dann habe ich irgendwie auch ein paar Jahre später geschnallt, hey, das ist ja ein absolutes Juwel. Und eben, ich habe schon mal ganz am Anfang gesagt, es sind vier unglaubliche Alben. Und je nachdem, in was für einer Situation oder in was für einer Lebenssituation, dass ich mich befinde, gibt es sicher oder hat es sicher Momente gegeben, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das beste James Addiction Album. Weil so stark sind die, dass sie sogar konkurrieren können mit so Meilensteinen wie Ritual de l'Orbit. Weil ich finde es wirklich auch ein super, super gutes Album. Und das interessiert sich eigentlich kein Sau für das.
Ja. Aber wirklich kein Sau. Ja. Das ist ein Riesenrätsel. Und ich weiss noch, als wir auf dem Zug nach Lausanne gewesen sind und du mir gesagt hast, nein, sie spielen nicht vom dritten und vierten Album. Mega Downer. Und ich habe mich schon total gefühlt auf da-da-da, da-da-da, da-da-da. Ah, ja. Und eigentlich genau das ist ja die Hoffnung gewesen, mit der wir irgendwie auch an die zwei Konzerte gegangen sind, dass das vielleicht auch der Anfang von jetzt endlich einmal etwas längerem ist. Von etwas, das ja immer noch funktioniert. Und wie gut oder nicht so gut, dass es funktioniert hat, können wir vielleicht nachher noch besprechen. Live. Aber zu sagen ist, dass sie ja dann bis zu dem Moment an zwei Singles rausgebracht haben. Beides total tolle Songs, wo du denkst, hey, wenn das Appetizer sind, fürs nächste Album von James Addiction in Urbesetzung, dann come on, bring it on. So, und mit dem Gefühl irgendwie haben wir sie entlassen, quasi, aus der Schweiz. Nur um dann irgendwie gefühlte zwei Monate später natürlich wieder auf dem falschen Fuß verwünscht zu werden und zu hören, dass sie sich quasi prügeln auf der Bühne, was ja nicht im Ansatz eine Neuigkeit in der Band war.
Ja, also bei mir ist ja James Addiction als Überfan immer wieder auf der YouTube-Wall auftaucht, weil ich so viele Sachen abonniert habe. Und das ist schon während der Europa-Tour gewesen. Nachher dann sind sie in den USA. Und dann haben sie ein bisschen größere Show können fahren und so weiter. Und da habe ich aber schon gemerkt, ja, irgendetwas ist jetzt ein bisschen anders. Und dann ist das aber gut gegangen, ein paar gute Shows gehabt, ein paar solide Shows, vielleicht halt auch nur. Und dann hat es so die unsäglichen Shows in New York gegeben, die zwei. Und dort hat es eigentlich schon angefangen. Dort weiss ich noch, ist meine Wahl YouTube voll gewesen mit «Hey, der Pay for Rail ist am Ende, der kann ihm singen» und so weiter. Und es war eine richtige Debakel-Vorstellung, was sie dort abgeliefert haben. Und Fans enttäuscht und sie haben früher noch aufgehört und er hat keine Stimme gehabt und dann habe ich gedacht, Jesus Gott, aber ja, wahrscheinlich eine Erkältung. Und ja, ich glaube, etwa fünf Tage später ist es dann wirklich komplett in Boston eskaliert, eben mit einer auf der Bühne Schlägerei, wo definitiv, und da würde ich jetzt meine Hand in alle Feuer legen, das ist das Ende, das wird nie mehr James Addiction geben, zusammen. Vielleicht die Songs, die sie aufgenommen haben, die Band wird nie mehr auftreten zusammen.
Also, was ja eigentlich fast mehr im Fokus war, bevor wir Lausanne gesehen haben, ist der Dave Navarro dabei oder nicht? Die haben sozusagen einen Stunt-Gitarrist schon parat für ihn, weil er ja Long-Covid hat oder hat. Und dann nicht so, Dave Navarro ist ja einfach dabei, er spielt. Oder? Und irgendwie dann irgendwie hat man überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Fokus sich könnte verschieben auf eine Peripheral. Ich habe so einen Warm-up-Gig dann von dir zugeschickt gekriegt, Beimli, von London, wo mich extrem irritiert hat bei der Peripheral praktisch. 100% von der Zeit über seinem kleinen Mistbildli überlehnt und ständig da an diesen Knöpfen am Drüllen ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, macht irgendwelche Effekte und so. Aber jetzt im Nachhinein ist mir natürlich viel klarer, dass es da die ganze Zeit um irgendwelche Lautstärkeregelungen gegangen ist. Mit dem Zusammenhang mit irgendwie Tinnitus oder wie bringt er seine Stimme für, ohne dass er irgendeine Anstrengung muss unternehmen dafür und so. Also wir haben dann, ich bin in Lausanne nach 2 Songs oder so entnervt zum Mischen und gesagt, er soll doch den Sänger rausbringen. Und der hat mich total angefahren und irgendwie so gestikuliert und so und auf den Sänger gezeigt. Ich habe es nicht verstanden, weil es zu laut war. Aber er hätte mir natürlich sagen, der Typ singt einfach nicht. Ich kann nichts anmischen, wo nicht da ist. Und dann nachher haben wir relativ schnell gemerkt, er ist nicht ganz bestimmt und das, was man hört, ist total Scheps, intonationsmässig. Also da ist Ozzy sogar fast noch der Vorname gewesen. Yeah. Und dann irgendwie 3 Tage später ist es halt leider relativ ähnlich gewesen. Und ich meine, du bist so enthusiastisch gewesen und habe irgendwie kurze Clips, die ich selber gefilmt habe, auf Facebook geladen und so. Und dann, als ich es nochmal gelesen habe, dachte ich, oh, das ist eigentlich schon wahnsinnig Scheps. Also, wie kann jetzt das jemand, der nicht am Konzert war, abholen, wenn er das hört?
Du, man darf schon sagen, finde ich, dass der Peripheral live immer wie soll ich sagen, ein bisschen eigenwillig war, wie er gesungen hat. Klar, früher war er jünger, Anfang 90er, ist er logischerweise 35 Jahre jünger, also sagen wir ja, um die 30 plus Jahre jünger gewesen, und dann ist das besser gegangen. Und, aber live hat ab und zu eben, ja, wenn der Ton quasi die gerade Linie ist, ist ab und zu mal links und rechts davor durch oder vom Ton. Aber er hat irgendwie so eine eher seltsame Stimme, wo das irgendwie völlig okay ist. Und das ist eigentlich noch spannend. Er ist ja nicht der Übersänger wie jetzt Glenn Hughes oder Mick Gillen oder David Coverdale in den 70er, 80er. Sondern er ist etwas ganz Eigenes, ganz etwas Kurioses, wie er singt. Und eigentlich überhaupt nicht, entspricht er überhaupt nicht dem Rock-Klischee von einem Sänger, oder? Und von dem verzeiht man es vielleicht auch, also so geht es mir, oder? Auf Platte habe ich nie ein Problem gehabt, aber live, ich kann es irgendwie völlig verzeihen, wenn er da ab und zu mal ein bisschen neben da liegt, ja.
Ja, es ist natürlich schon schwierig, sie zu hören, weil natürlich hat er sehr hohe Stimme gehabt, jung, wo er das wirklich hat auch können bedienen und sagen, dort ist teilweise schon für ihn schwierig gewesen. Und jetzt als über 60-jähriger Mann ist das wirklich fast für ihn nicht mehr handelbar. Plus, ich habe schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich so die 2 Fraktionen, also Schlagzeug, Bass, Gitarre auf der einen Seite und der Peripheral auf der anderen Seite, das sind wirklich 2 unterschiedliche Einheiten gewesen, die irgendwie vielleicht gar nicht das Gleiche haben wollen. Und jetzt kommt's. Also eben, bei mir ist dann auch immer alles voll auf Facebook oder Instagram oder YouTube. Das mag mit meinen vielen Abos zusammenhängen, die ich im Zusammenhang mit Jane's Addiction habe. Aber dann ist ja dann losgegangen, der Krieg. Also dann ist die Schlägerei auf der Bühne gewesen und dann hat Etty, die Frau von Peripheral, dann ihr Statement rausgelassen und gesagt, eigentlich sind sie viel zu laut auf der Bühne und sie sind zusammengebrochen und bla bla bla. Und sie hat echt die Schuld dann den Musiker gegeben. Und dann ist das auch wieder heiß diskutiert worden online, irgendwie auf allen Gremien und nicht nur irgendwie von Fans, sondern auf Online-Marks und so weiter im Podcast. Und ich habe das immer ein bisschen eigenartig gefunden, weil wenn du ein In-Ear-System hast, das muss ich vielleicht schnell erklären, das ist eigentlich quasi wie ein Kopfhörer, den du im Ohr hast, wo die Mix gemacht wird, dann ist es schwierig, über die Lautstärke von der Band auf diesen Grössen von Bühnen zu diskutieren, weil das kann gar nicht sein. Also, und auf der anderen Seite muss ich ja sagen, wenn ich so ein bisschen jetzt die Filme anschaue von diesen Konzerten, er hat einfach die Stimme nicht mehr gehabt. Und zu was, oder was der Grund ist, wieso das die Stimme nicht hat, das weiß man nicht. Aber jetzt ist vor 2 Tagen etwas vom Spannendsten passiert. Es gibt auch einen Podcast wie mir, allerdings ein bisschen erfolgreicher. Der heißt, jetzt habe ich es gerade angeschaut, ist egal.
Das geht gar nicht erfolgreich.
Genau. Und dort haben ein guter Freund von der Band und der 17. Der Gitarre-Roadie, der 17 Jahre dabei ist bei Jane's Addiction, die haben über eineinhalb Stunden das Thema diskutiert. Und der Gitarre-Roadie hat gesagt, hey, das hat schon lange vor dieser Reunion angefangen, weil der Pay for Rail hat irgendwie wollen, auch so ein bisschen à la Zirkus mit den Frauen, Go-Go-Dancer, so viel Multimedia wie möglich. Und die andere Fraktion, Musik und die drei anderen, haben gesagt, hey, komm, einfach keep it simple. Die Leute wollen doch auf die Songs hören und so weiter. Das hat eigentlich dann drin gipfelt, dass vor dem ersten Gig, wo sie in England gespielt haben, die Band fast schon aufgelöst war. Dann haben sie gefunden, komm, wir machen es. Es sind ja viele Jobs hängen auch dran und viele Tickets verkauft. Und Europa ist eigentlich ziemlich gut gelaufen, aber eigentlich haben die zwei Fraktionen auch nicht miteinander geschwätzt. Es hat gute Shows gegeben, mittlere und schlechte. Und dann ist das USA gekommen und irgendwie hat sich der PFRL immer wie mehr davon entfernt und eigentlich immer wie mehr gemotzt, hey, heute spiele ich nicht oder ich finde, das ist nicht so, wir müssten da viel mehr noch haben von Multimedia und wieso darf meine Frau nicht und wieso nicht wie früher, wo Leute irgendwie quasi aufgehängt worden sind, so ein bisschen SM-Szenen, die durch die Halle geflogen sind, durch Löcher durch den Körper, wieso die Sachen nicht und das ist dann immer wie weiter auseinandergegangen, plus ich muss irgendwie ganz ehrlich sagen, so gern ich den PFRL habe, so eine wirkliches Idol, das er war für mich in jüngeren Jahren. Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen ein psychischer Aspekt dahinter, der entweder durch Substanzen gefördert worden ist oder sonst etwas. Aber wenn ich es jetzt einfach so ein bisschen nochmal zurückschaue, also alles, was ich auf YouTube gefunden habe, habe ich gemerkt, da ist nicht ganz alles sauber. Ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich komplett Drogenverfall erlegen ist, aber ich glaube, das ist eine psychische Störung, ganz ehrlich gesagt. Mm. Und so tun sie die, sorry, dann bin ich gerade fertig, so tun sie mit Musiker auch kommunizieren, dass sie sagen, hey, hoffentlich findet ihr die Hilfe, die ihr braucht, weil ich glaube, es ist nicht ganz alles in Ordnung und das ist halt wirklich das definitive Ende. Mhm. Und das ist halt schade. Und es hat so einen bitteren Beigeschmack, jedes Mal, wahrscheinlich, wenn man dann die Band hört, weil das ist so traurig. Ich kenne keine Band, wo ich es so schlimm finde, dass es so geendet hat, für alle sichtbar auf einer Bühne, in einer quasi Schlägerei.
Mhm. Yeah. Und es klingt ja auch richtig so besorgt von den anderen drei, wo ich auch einfach könnte sagen, okay, das Arschlochtum von PFRL ist jetzt einfach auf einer Bühne manifest worden und so, aber gleichzeitig muss man dann schon sagen, irgendwie da sind Störungen rum, wo man natürlich auch fairerweise muss sagen, dass man die schon Anfangs 90er Jahre gespürt hat, dass die Anlagen dazu sehr reich vorhanden sind. Also ganz abgesehen davon auch, checken doch das Milano 90 Konzert nochmal. Also was da alles Chefs im Gesang ist.
Ja, ja.
Also da kann man nicht von einer Neuheit reden, nein, dass jetzt quasi ein Goldkehlchen irgendwie plötzlich nicht mehr zwitschern kann. Ja, also das ist in dem Moment quasi das letzte Kapitel im Moment. Wir wissen nicht, wie es noch weitergeht. Die Prognose Bäumli haben wir gehört. Das ist der absolute letzte Atemzug von dieser Band. Wir werden es sehen. Wir hoffen es natürlich wie immer nicht. Aber über was ich doch ganz kurz noch möchte reden, ist über die einzelnen Elemente von dieser Urbesetzung. Weil da gibt es doch noch ein paar wenige Sachen zu erwähnen. Du hast schon angefangen mit dem Eric Avery, mit einer absolut ikonischen Basslinie, wo so ein unglaublich wichtiger Bestandteil von diesen Songs geworden sind. Was hast du für eine Meinung zum Dave Navarro als Gitarrist?
Ja, unglaublich geil. Ist natürlich nicht Flitzefinger Malmsteen irgendetwas, aber ich meine, wie viel Geschmack der hat im Gitarrespielen. Die Riffs, die er hat, das Feeling auch. Also eben zum Beispiel das Solo von Three Days, das ist ja wirklich eigentlich so muss eine Gitarre Solo sein, ohne dass es da Hochgeschwindigkeitsläufe hat. Das könnt ihr nämlich, glaube ich, auch. Also, das ist so geschmackvoll, das ist so gut vom Sound, vom Können her, wie solid das ist, wie innovativ das ist. Super Gitarrist, super.
Also das finde ich auch, dass er Geschichten erzählt und dass es nicht einfach die Virtuosität ist, was er unglaublicherweise auch in anderen Stellen zeigt und hat, aber es geht nie in erster Linie um das.
Ja, also ich kann das, ja, ich bin ja nicht der ultimative Gitarrist wie jetzt du bei mir. Also ja, meine Gitarre können ist bescheiden. Aber was auch wirklich sehr gut, eben, das ist ja schon erwähnt worden, oder? Der hat einfach ein wahnsinns Feeling drin, oder? Und eben, er stellt nicht das Technische so extrem in den Vordergrund, wie das viele Gitarristen machen, die super gut sind, obwohl er es genauso kann, oder? Und das ist nicht immer schön, wenn der Gitarrist wirklich auch weiss, wo macht es Sinn, quasi zu bluffen, also was heißt bluffen, quasi zeigen, was man kann, und wo ist es gar nicht nötig, oder? Und das macht er eigentlich sehr, sehr gut, ja. Und ich habe auch nie eine zweite Gitarre bei Jane's Addiction vermisst. Das würde es eigentlich fast eher zerstören, als etwas dazufügen.
Ja, absolut wichtige Bemerkung. Stephen Perkins habe ich auch gefunden, super groovy. Ich finde, seine grösste Stärke liegt eigentlich in etwas, wo fast mehr bei Pawn of Papyrus noch rauskommt, nämlich der Hang zum Ethno. Auch wie er sein Set dann neu arrangiert bei Pawn of Papyrus mit Timbales und Congas und weiss der Gucker allem. Und der Perry Farrell hat offenbar so ein bisschen wie den Wunsch gehabt, dass er selber wie zwei Schlagzeuger tönt. Und er hat irgendwie wie so zwei Ebenen dann dort. Und das ist einerseits so ein bisschen Bill Bruford-Schule, wo wir wissen, dass der sehr fantasievoll war im Arrangieren von seinen Sets, aber dann sicher auch der einstürzende Neubauten-Einfluss von damals mit diesen ganzen Metall, auf die sie eingekämmert haben und so. Also schon sehr einzigartiger Schlagzeuger, aber in dieser Form finde ich ihn am speziellsten. Hast du eine Meinung, Bähnli, zum Stephen Perkins?
Super, super solid. Genau so ein Schlagzeuger will man ja in der Band. Technisch hochstehend, aber will sich nicht in den Vordergrund drängen. Super guter Sound, super guter Groove. Songdienlich.
Ja, und trotzdem sehr fantasievoll und eigenständig auch zu erkennen sofort vom Sound her. Und dann kommen wir gleich einmal nochmal zum Perry Farrell. Jetzt mal einfach gesanglich mal losgelöst, ob er das live genauso hat können reproduzieren. Muss man, glaube ich, schon sein Gesang nochmal würdigen, oder? Weil das ist ja absolut einzigartig. Also unglaublich, sowohl von der Gesangslinie als auch vom Tempo von der Stimme, als auch von der Idee. Und dann, okay, gut, das ist jetzt nicht in dem Sinn instrumental, aber natürlich seine Texte, und das sagen ja die anderen völlig uneingeschränkt, dass es brutal wichtig ist und geil, was er für Text geschrieben hat.
Ja, absolut, ja. Auf Platte funktioniert er eh sehr gut, sehr originelle Stimme, sehr eigen, wie du schon erwähnt hast. Bei ihm ist das irgendwie wie ein Sammelsurium aus vielen Sachen, wahrscheinlich aus den 60er, 70er oder auch. Wahrscheinlich, wo er quasi einfach irgendwie verwurstelt hat, mit seiner eigenen Art zu singen. Du hast ja erwähnt, er hat ja erst mit 21 angefangen zu singen, oder?
Genau, also ein völliges Unikat. Ich kenne niemanden, der ähnlich singt. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, das vielleicht Metalheads haben mit der Band, der Gesang. Aber ich finde das sowas von unglaublich geil, weil es ist einfach anders, es ist eigen, es ist einzigartig und das macht es wirklich genau aus. Es ist nicht irgendwie wie ein bisschen Robert Plant und ein bisschen Ian Gillan oder ein bisschen eine Soul-Stimme. Nein, es ist einfach die Stimme, die er hat, mit den komischen Intervallen, die er wie kreiert hat. Das ist dann teilweise sehr kopiert worden von anderen Bands. Aber ja, grossartig.
Also vielleicht so von Classic-Rock-Bands kann man schon sagen, dass Geddy Lee dort am ehrlichsten ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Perry Farrell von Rush beeinflusst ist, strebt eigentlich gegen Null, kann man sagen.
Aber der Superstar am Schluss ist der Bassist. Ja, die Basslinien sind einfach wahnsinnig.
Ich kenne wirklich keine einzige Band, wo ich eine reine, pure Basslinie innerlich kann hören und es lenkt mir schon.
Ja, ist so.
Ich würde gerne von euch wissen, wenn ihr einem absoluten Ignoranten, was Jane's Addiction betrifft, würdet begegnen und ihr müsstet ihm einen Song mit auf den Weg geben. Welcher wäre
es? Ja, es ist eine einfache Wahl für mich, weil es halt auch bei mir persönlich überhaupt den Zugang ermöglicht hat, also Fridays, ja.
Bei dir?
Das ist auf jeden Fall noch schwierig. Je nachdem, wie die Person tickt, hat die verschiedene Songs. So der Song wüsste ich gar nicht, wahrscheinlich auch Fridays.
aber auch Just Because hat so etwas, wo ich gemerkt habe, da kann man Leute abholen. Oder, ach, sie haben wirklich so viele gute Songs. Mein Lieblingssong war Ain't No Right. Das ist der, der mich immer, also da, ja, da ist dann wirklich auch wieder Kleenex angesagt.
Okay, also bis im Mai von diesem Jahr hatte ich Three Days gesagt, aber es ist völlig seltsam, aber der hat mich wirklich in mehrere Träume und gefühlt ganze nächtlange Träume verfolgt, ist Then She Did. Then She Did lässt mich seit dem Juni schlicht nicht mehr los. Aber absolut fast schon paranoid mit dem Song laufe ich um und weiss irgendwie nicht, wie ein los wird. Und das hat wirklich eine Komponente, die so eine komische Hybrid ist aus irgendwie düster, unheimlich und völlig tröstend. Also so eine Art von religiöser Komponente, irgendwie, das ist für mich schon fast, also wirklich unheimlich. Das war's gewesen heute mit Jane's Addiction. Wir hoffen, wir haben irgendwie eine Bahn, die noch nie von dieser Band gehört haben, ein bisschen Appetit machen. Wir hoffen extrem, dass ihr es mal auscheckt und schreibt uns. Natürlich gern, was es gemacht hat mit euch. Für alle die es schon kennen oder je nachdem schon Fans sind, ist es quasi Eule nach Athen gewesen. Aber vielleicht haben das mit uns gerne mal durchreist, die ganzen Jahre mit Jane's Addiction. Wie immer, herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal.
Nerdcast. Der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.